Herzlich willkommen im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, dem Podcast für gewaltfreies Arbeiten.
In dem Sie aus verschiedenen Perspektiven von spannenden Gästen informiert werden.
Über Sicherheit und Schutz vor körperlicher und verbaler Gewalt.
Wir sind Katharina Höfer
und Jörg Wingerter.
Los geht's! Flexit, Burnout, Frustration. Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind enorm. Heute haben wir eine Frau zu Gast, die für die Rechte der Beschäftigten im Gesundheitswesen einsteht und für deren Interessen kämpft. Sie ist Gewerkschaftssekretärin bei Verdi in der Hauptverwaltung in Berlin und zuständig für den Fachbereich Gesundheitswesen. Sie ist verantwortlich für die Bundesfachkommission Psychiatrie und dort unter anderem zuständig für die Themen Personalbemessung, Gewalt und Übergriffe auf Beschäftigte in psychiatrischen Einrichtungen. Diese Fachkommission setzt sich für gute Arbeitsbedingungen in einer humanen Psychiatrie in ambulanten und stationären Einrichtungen ein. Eine Frau für Gerechtigkeit. Herzlich willkommen, Gisela Neuenhöfer.
Vielen herzlichen Dank für diese schöne Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann.
Ja, wir freuen uns auch sehr über ein längeres, vertiefendes Gespräch, bei dem ich gerne auch auf Ihre persönliche Geschichte eingehen möchte. Nehmen Sie uns doch mal mit zu dem Moment, als Sie sagen, ich trete in die Gewerkschaft ein. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
Na, ich bin in die Gewerkschaft eingetreten, eigentlich als ich meine erste Stelle angetreten habe, ganz kurz nach dem Schulabschluss. Und das war eigentlich eher so ein Job. Und das war für mich aber selbstverständlich, von meinem eigenen Selbstverständnis her, wenn ich Arbeitnehmerin bin, dann bin ich auch Teil der Gewerkschaft, weil das ist die Organisation, wo ich gemeinsam mit anderen meine Rechte schützen kann, die für mich einen Tarifvertrag aushandelt, wo ich hingehen kann, wenn es Probleme am Arbeitsplatz gibt. Das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Ja, dann nehmen Sie uns doch mal mit auf eine Zeitreise. Was sind so Ihre wichtigsten Erkenntnisse, wie sich Gewalt am Arbeitsplatz in der Psychiatrie und im Gesundheitsbereich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat?
Also ich habe damit eigentlich ganz lange in meinem Arbeitsleben gar nicht so viel zu tun, weil ich dann im Studium war es jetzt nicht so ein Thema. Dann habe ich in einer internationalen Gewerkschaft gearbeitet. Da war das, ist das auch nicht so von den Beschäftigten thematisiert worden, mit denen ich da zu tun hatte. Und als ich dann aber die Zuständigkeit übernommen habe für die psychiatrischen Einrichtungen, da ist es sehr schnell aufgekommen. Das war jetzt so vor 5, 6 Jahren. Und wir machen ganz viele Seminare zum Beispiel von Verdi aus zu verschiedenen Themen. Und wenn man sich dann so auf den Fluren mit den Leuten unterhalten hat, dann kamen immer wieder so krasse Geschichten, über was die erlebt haben. Also wie die selbst mal angegriffen worden sind oder was sie miterlebt haben. Das waren ja viele Betriebs- und Personalräte, mit denen wir da zu tun hatten, die gesagt haben, wie häufig sie mitbekommen, dass das in den Einrichtungen vor sich geht. Und da haben wir dann gesagt, auch im Rahmen von dieser Fachkommission, die Sie angesprochen haben, wir müssen uns da mal systematisch damit beschäftigen. Wir haben dann erstmal eine Umfrage gemacht, wo wir abgefragt haben, wie ändert sich das eigentlich über die Zeit und was unternehmen die Arbeitgeber und was unternehmen die Betriebs- und Personalräte und welche Berufsgruppen sind besonders betroffen und so. Und das war schon von den Ergebnissen her ganz schön erschreckend, fand ich.
Gab es da eine krasse Geschichte, wie Sie gerade sagten, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ach, immer wieder. Also das gibt ja sogar Geschichten, wo Leute zu Tode kommen, weil sie von Patientinnen und Patienten angegriffen worden sind. Und das ist natürlich jedes Mal, dass man denkt, Mist, das hätte wahrscheinlich nicht sein müssen, wenn man rechtzeitig vernünftig reagiert hätte. Also wenn Leute im Nachtdienst allein sind und dann angegriffen werden und da ist einfach niemand oder das Notdienstsystem funktioniert nicht und dann kommen Leute eben zu spät. So, ne? Oder auch wenn es nicht so schlimm ausgeht, wenn man dann hört, dass Leute nach so einem Übergriff monatelang krank sind, irgendwie, weil sie auch den Schock verarbeiten müssen und das Trauma verarbeiten müssen. Das sind einfach Dinge, da hat jeder Arbeitgeber die Verpflichtung, die Fürsorgepflicht gegenüber seinen Beschäftigten, das soweit immer möglich zu vermeiden. Es gibt immer Unfälle im Leben und es gibt manchmal Dinge, die sind nicht vermeidbar. Aber das meiste, das, was ich wirklich schlimm finde daran, das meiste von diesen Dingen wäre vermeidbar.
Mhm. Ja. Wir sind ja auch sehr drin in der Thematik mit unseren Deeskalationsseminaren und beschäftigen uns da eben auch mit den Zahlen, Daten und Fakten. Und von daher habe ich jetzt mal möchte ich gerne zitieren aus einer aktuellen Studie der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Da wurde untersucht, die ist also ganz aktuell, wie viele Beschäftigten in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege bereits sexuelle Belästigung und Gewalt erlebt haben durch Menschen, die von ihnen beruflich betreut und gepflegt werden. 62,5% der Befragten gaben an, in den vergangenen 12 Monaten mindestens einmal nonverbale sexuelle Belästigung und Gewalt erlebt zu haben. 67,1% hatten verbale und 48,9% körperliche sexuelle Belästigung und Gewalt durch von ihnen gepflegte oder betreute Personen erlebt. Die Auswirkungen sind gravierend. Sie haben es selber auch schon angesprochen. Wenn Beschäftigte angaben, häufiger sexuelle Belästigung und Gewalt erlebt zu haben, berichteten sie auch vermehrt über Depressivität, emotionale Erschöpfung und psychosomatische Beschwerden. Und zuerst möchte ich mal gern eingehen auf das Thema sexuelle Belästigung. Und da hatte ich den Eindruck, dass sehr lange Zeit sexualisierte Übergriffe ein Tabuthema waren, gerade im Gesundheitsbereich, und dass man gerade auch weiblichen Beschäftigten einfach auch ja schon in der Ausbildung, also das ist schon einige Jahre her, mittlerweile ist die Sensibilität da sicherlich gewachsen, aber so nach dem Motto, ja, stell dich nicht so an, gehört halt dazu, dass es einerseits ein Tabuthema war, aber auch sehr bagatellisiert wurde. Und auch heute noch tun sich viele Betroffene schwer, über die erlebte Gewalt zu sprechen. Wir hatten ja die MeToo-Bewegung, das hat viele ermutigt. Gab es so ein MeToo auch in der Pflege?
Ich nehme das leider noch nicht so richtig wahr. Also wir haben ja auch viele Bildungsveranstaltungen jetzt zum Thema Gewalt gegen Beschäftigte für Interessensvertretungen zum Beispiel gemacht. Und wir haben das Thema da auch immer mal angesprochen. Und also ich glaube, im Vergleich zu so diesen ganz schweren körperlichen Übergriffen, die da halt auch Thema sind, ist dann oft so dieses, naja, wenn man dann mal einen Klaps auf den Po kriegt, dann steckt man das halt so weg. Aber ich glaube, dass es eigentlich ganz dringend ist, sich damit auch zu befassen, weil das ja auch eine dauerhafte psychische Belastung darstellt und weil das einfach ein Zustand ist, der so nicht bleiben darf. Ne? Also das, ich glaube, dass das schon auch immer noch ein Stück weit, weiß nicht, tabuisiert, aber so dieses Denken von, ne, was Sie auch gerade angesprochen haben, das gehört halt dazu, oder meine Güte, irgendwie stell dich nicht so an. Es gibt schlimmere Sachen, ne, das gibt es schon auch immer noch. Und ne, also gerade in den psychiatrischen Einrichtungen, mit denen ich mich ja viel befasse, da wird das natürlich auch oft sozusagen ein bisschen auf die Krankheit des Patienten, ist ja meistens dann Männer, ne, zurückgeführt. Und dann gesagt, naja, das ist halt Teil des Krankheitsbildes oder so. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher zu verarbeiten und nicht persönlich zu nehmen. Aber ich glaube, trotzdem ist es wichtig, dass seitens von Vorgesetzten, seitens von Arbeitgebern da auch klare Signale gesetzt werden, dass man bereit ist, sowas zu unterbinden und dass man da auch klare Regeln setzt, so in allen Bereichen.
Ja, also nachvollziehbar. Und gerade dieses Thema sexualisierte Gewalt stellt eine spezielle Form der Übergriffe auf Beschäftigte ja dar. Und gibt es zu diesem sensiblen Thema weitere Daten oder Studien? Und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um diese Übergriffe zu verhindern?
Also bei den sexualisierten Übergriffen war ich sehr froh, dass die BGW jetzt diese Studie gemacht hat, weil es vorher ganz wenig dazu gab. Also fand ich wirklich auch zum Beispiel in der Altenpflege ist das auch ein Thema, ne? Und sehr wenig Aufmerksamkeit dafür gewesen ist. Und ich hoffe schon, dass das jetzt auch dazu beiträgt, dass das ein bisschen offener damit umgegangen wird und man das auch noch mal so zum Thema machen kann. Insgesamt glaube ich, von den Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, ist schon, also das eine ist wichtig, dass sozusagen ganz klare Regeln gesetzt werden und auch zum Beispiel den Klienten und Patienten gegenüber klargemacht wird, sowas dulden wir hier nicht, das wollen wir hier nicht, das gehört nicht zum normalen Umgangston hier, dass solche, ne, mehr oder weniger schwerwiegenden Übergriffe vorkommen oder blöde Bemerkungen oder Sprüche oder so, dass dann auch andere einschreiten und das unterbinden, nicht nur die betroffene Person, was sozusagen auch schwerwiegendere Angriffe angeht, hat es natürlich auch mal viel damit zu tun, wie oft Kolleginnen und Kollegen mit Patientinnen und Patienten alleine sind. Ne? Also sozusagen, das passiert ja oft in so 1-zu-1-Situationen und ganz oft sind es Situationen, da sollten die nicht alleine sein. Also wir sind zum Beispiel ganz deutlich dagegen, dass im Nachtdienst alleine gearbeitet wird. Damit könnte man viele solche Situationen auf jeden Fall schon mal entschärfen und den Kolleginnen und Kollegen direkt eine Unterstützung zukommen lassen. Ne? Ich glaube schon auch, dass das in zum Beispiel in Deeskalationsschulungen irgendwie aufgegriffen werden sollte. Wie gehe ich mit solchen Situationen um und wie mache ich da auch sehr klar die Grenzen? Ne? Deutlich und schon von Beginn an zu sagen, nee, so läuft es nicht. Weil wenn ich das von Anfang an nicht sage, wo mache ich denn dann die Grenze?
Und dazu müssten wir halt auch die Beschäftigten sensibilisieren, dass sie selber auch wissen, ja, okay, das ist nicht okay.
Genau, also angefangen in der Ausbildung, dass man, also ne, wie gesagt, es betrifft ja in ganz weiten Teilen die weiblichen Auszubildenden, die aber im Gesundheitssystem auch sehr deutlich in der Mehrheit sind. Aber auch für alle Beteiligten, auch für junge Männer ist es ja wichtig, erst das Lernen damit selber umzugehen, wenn sie selber mal irgendwie belästigt werden, dass sie aber auch bereit sind, vielleicht einzugreifen, wenn sie das gegenüber ihren weiblichen Kolleginnen mitbekommen, dass sie das auf eine sensible Art und Weise machen. Ja. Da gibt es ja eine Rolle für alle Beteiligten. Und deswegen ist es, finde ich, wichtig, in der Ausbildung aufzugreifen, aber auch nachgehend irgendwie eben in weiterbegehenden Fortbildungen und Schulungen. Mhm. Und das hat ja auch immer zwei Aspekte. Das sind einerseits Patienten oder Klienten, die vielleicht übergriffig werden. Das können ja aber auch Kollegen oder auch Vorgesetzte sein. Ja. Und das ist natürlich auch wichtig, dass Arbeitgeber da eine sehr klare Haltung dazu haben.
Ja.
So, dass dann im Zweifelsfall die Betroffenen geschützt werden und nicht die Täter.
Ja, ja.
Es geht auch noch mal eins weiter. Es gibt ja auch den Bereich der Mitpatienten untereinander, wie man da einschreitet. Insofern schon ein sehr, sehr komplexes Thema insgesamt.
Ja, ja, das gehört natürlich auch dazu.
Ja, gut. Mal abgesehen von der sexualisierten Gewalt, konzentrieren sich bestimmte Übergriffe auf bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Pflegepersonal, Rettungssanitäter? Gibt es da so typische Angriffe, typische Situationen?
Also in den Umfragen, die wir speziell in Bezug auf die Psychiatrie gemacht haben, ich nehme aber an, dass das in anderen Krankenhausbereichen da, wo solche Übergriffe vorkommen, ist das auch so. Mhm. Da betrifft das schon ganz überwiegend das Pflegepersonal. Und das ist ja auch nicht so erstaunlich. Die sind rund um die Uhr da. Ne? Die sind eben auch oft da, wenn nur wenige Beschäftigte auf der Station sind. Und die sind natürlich ganz oft diejenigen, die mit einem Anliegen oder einer Ansage auch an die Patientinnen und Patienten herantreten. Ne? Also, weil das ist natürlich, also oft gibt es ja einen Auslöser für gewalttätige Momente. Ne? Ich möchte, also zum Beispiel in der Psychiatrie, ich möchte, dass der Patient etwas tut, was er aufgrund seines Krankheitsbildes oder aufgrund anderer Dinge nicht tun möchte. Ne? Und das ist natürlich erstmal so eine potenzielle Konfliktsituation. Oder ich bin halt die Person, die auf einer geschlossenen psychiatrischen Station an der Tür sitzt und im Zweifel sagt, nee, Sie können jetzt leider die Station nicht verlassen. Ja. Ne? Das ist auch eine potenzielle Konfliktsituation. Oder ich bin die Person in der Rettungsstelle, die da immer durchläuft, irgendwie zwischen 20 Patienten, die alle Aufmerksamkeit brauchen und die Leute immer vertrösten muss und sagen muss, sie sind gleich dran, obwohl ich genau weiß, die sind nicht gleich dran, weil es zu wenig Personal gibt.
Ja, ja.
Ne? Insofern sind das schon häufig die Personen, die am angreifbarsten sind. Aber es gibt durchaus auch Berichte über andere Personen und Berufsgruppen, die solchen Übergriffen ausgesetzt sind. Ne? Das kann auch zum Beispiel Berufsgruppen betreffen, die man im Krankenhaus normalerweise gar nicht auf dem Schirm hat, wie die Reinigungskräfte, die ja auch jeden Tag da sind und jeden Tag in die Patientenzimmer gehen. Und weil sie ganz oft ausgegliedert sind und nicht mehr formal zum Krankenhaus gehören, dann vielleicht zum Beispiel auch aus den Deeskalationstrainings rausfallen. Und das ist ganz blöd, ja, weil die sind genauso dicht an den Patienten dran wie andere Beschäftigte. Und ob die jetzt outgesourced ist oder nicht, das interessiert ja jemanden, der gerade einen Übergriff begeht, überhaupt nicht.
Nee.
Ja, das macht an der Stelle keinen Unterschied. Und insofern ist es ganz wichtig, dass solche Berufsgruppen, die eben auch regelmäßig im Kontakt mit Patienten oder Klienten sind, auch die gleichen Schulungen erfahren.
Okay, dann gehen wir vielleicht nochmal noch konkreter in diese Situation in diesen psychiatrischen Einrichtungen drauf ein. Gibt es konkrete Auswertungen, zum Thema Gewalt und Übergriffe auf das Personal oder ist es ein Tabuthema? Darf man das quasi beschreiben und wie sind die Zahlen konkret?
Also es gibt inzwischen zum Glück eine etwas vermehrte Aufmerksamkeit. Das eine ist, die Berufsgenossenschaften, Sie haben ja auch gerade schon die Studie zitiert, sind seit einigen Jahren jetzt dabei, weil sie eben auch gemerkt haben, das ist ein großer Auslöser von Arbeitsunfähigkeiten. Da ist offensichtlich ein wichtiges Thema. und sind auch sehr bereit, ne? Also die erfassen das eben in der Unfallstatistik. Da sieht man, dass das auch einen größeren Teil der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen ausmacht. Übergriffe eben durch Außenstehende. Ja. Also das sind dann auch die Patienten, in dem Fall die Außenstehenden, aber auch Angehörige oder sonst Leute. Mhm. Also da wird schon eine Statistik erfasst. Da bleiben natürlich viele Sachen unter dem Radar, die eben nicht an die Unfallkasse gemeldet werden oder an die Berufsgenossenschaft. Ne, wenn keine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, dann macht man sich oft den bürokratischen Aufwand nicht, das zu melden. Mhm. Es gibt leider ansonsten keine zentralisierte Erfassung. Es gibt große Krankenhausträger zum Beispiel, die machen das für sich inzwischen und machen auch Auswertungen, um zu erfassen, wo passiert das und wo müssen wir eigentlich jetzt mal drauf gucken. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, da sind wir auch froh so drum, ist aber leider noch nicht flächendeckend. Eigentlich muss ja jeder Arbeitgeber eine Gefährdungsanalyse vornehmen, ja, und dann auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen und da müsste das natürlich erfasst werden. Passiert leider manchmal noch nicht. Und wir haben als Gewerkschaft auch jetzt gerade vor ein paar Monaten nochmal eine Umfrage gemacht in psychiatrischen Krankenhäusern speziell. Das sogenannte Versorgungsbarometer, wo wir mal versucht haben zu erfassen den Zusammenhang von Personalausstattung einerseits und der Versorgungssituation andererseits. Und wir haben da auch Fragen gestellt zum Thema Übergriffe. Wir haben das vor 2 Jahren schon mal gemacht. Und haben jetzt gesehen, dass die Situation sich ganz leicht verbessert hat, ist aber immer noch erschreckend. Also wenn man sich anguckt, so dass immer noch ein ganz großer Teil der Beschäftigten sagt, es gibt irgendwie 43% haben in den letzten 4 Wochen vor der Befragung körperliche Übergriffe gegen sich selbst erlebt. Ne, das können jetzt so ganz leichte Sachen sein, wie ich kriege einen Schubs oder ich werde angespuckt oder so, aber das können auch schwerere Übergriffe sein. Ne? Und über 75%, also 3 von 4 haben gesagt, ich war in dem Zeitraum mit Beschimpfungen konfrontiert. Ne? Das ist so Alltag für die Beschäftigten irgendwie in diesem Bereich und das ist natürlich auf die Dauer belastend.
Auf jeden Fall, ja.
Und wir haben auch ganz klar gesehen, dass die Beschäftigten einen ganz deutlichen Zusammenhang aufmachen zwischen Personalmangel und diesen Übergriffen. Also wenn die gesagt haben in dem Fragebogen, die Personalausstattung ist heute viel zu gering auf meiner Station, das waren auch diejenigen, die gesagt haben, wir haben viele konfliktive Situationen, die dann zum Beispiel auch zu Zwangsmaßnahmen gegen Beschäftigte führen. Ne, das ist ja ganz oft eine Folge. Wenn der Patient jemanden angegriffen hat, dann muss man den irgendwie wieder unter Kontrolle bekommen und leider muss es dann sehr häufig in Zwangsmaßnahmen auch enden. Ja. Und ganz, ganz viele Beschäftigte sagen, das müsste nicht so sein. Hätten wir eine gute Personalausstattung, könnten wir ganz viele von diesen konfliktiven Situationen und eben damit auch den Zwangsmaßnahmen vermeiden. Es wäre besser für alle.
Ja, sicher. Ja. Wie wird seitens der Vorgesetzten nach Ihrer Erfahrung auf Übergriffe in psychiatrischen Einrichtungen reagiert und wie sollten Vorgesetzte reagieren?
Also ich habe es ja schon mal angesprochen, ich finde, da hat sich in den letzten Jahren was getan. Also es gibt durchaus Einrichtungen, die inzwischen auch in Zusammenarbeit mit der Interessensvertretung Maßnahmen ausarbeiten, ne? Also die sich Gedanken machen über Prävention, wie können wir das vermeiden, die Eskalationstrainings anbieten, wenn es gut läuft, das auch systematisch und wiederholt machen, die Notfallsysteme installieren, die dann auch funktionieren, die auch wissen, ne, auch einen Plan haben. Wer kommt dann, wenn ich auf den Notfallknopf drücke? Ne? Es nutzt ja nichts drauf zu drücken, es muss dann auch was passieren. Ja. Die auch eine Nachsorge organisieren. Ne? Das sind ja die 3 großen Themen, die wir da haben. Irgendwie Prävention, systematische Vermeidung, Notfallsituationen und Nachsorge. Das ist leider auch immer noch nicht flächendeckend und wir kriegen auch immer noch Berichte, wo dann eben solche Sätze fallen, wie stellen Sie sich nicht so an oder das gehört hier halt dazu oder Schwamm drüber und weitermachen oder so. Das geht natürlich gar nicht. Ne? Also da gibt es eine ganz klare gesetzliche Fürsorgepflicht, dass der Arbeitgeber alles tut, was möglich ist, um das zu vermeiden und dann natürlich auch entsprechend irgendwie dafür sorgt, dass Beschäftigte, wenn ein Übergriff passiert ist, gut aufgefangen werden. Und es gibt klare Arbeitsschutzregeln, die sagen, das Erste, was ich machen muss, sind technische und organisatorische Lösungen. Ne? Also wenn ich weiß, es liegt am Personalmangel, dann muss ich auch den Personalmangel beheben. Das ist eine organisatorische Frage. Mhm. Wenn ich weiß, ich brauche ein funktionierendes Notfallsystem, dann kann es nicht sein, wie ich vor 2-3 Monaten mal eine Meldung hatte, dass das Notfallsystem mehr oder weniger aus Versehen, weil die Rechnung nicht bezahlt wurde, abgeschaltet wurde. Da hat man halt ein System geleast und dann hat man den Vertrag gekündigt und irgendwie irgendwas ist verpeilt worden. Und dann gab es kein Notfallsystem in der Situation, wo ein schwerer Übergriff passiert ist und es hat nicht funktioniert. Mhm. So, da waren die Beschäftigten natürlich zu Recht auf Zinne und haben gesagt, das geht gar nicht. Mhm. Ja? So werden wir hier nicht weiterarbeiten. So. Ja, also ne, das ist schon so eine systematische Analyse, was sind die Ursachen von Situationen, wo gehäuft Gewaltübergriffe vorkommen oder Konflikte vorkommen und dann auch systematisches Abarbeiten. Was können wir tun in der Prävention? Wie können wir Situationen entschärfen? Hat ganz oft was mit baulichen Situationen zu tun, ne, mit unübersichtlichen Stationen oder auch einer viel zu großen Enge auf den Stationen, wo die Patienten zum Beispiel überhaupt keine Privatsphäre mehr haben. Das sind alles Situationen, die muss man so schnell wie möglich, wenn es eben nicht sofort möglich ist, dann aber mittelfristig entschärfen, um das Konfliktpotenzial rauszunehmen. Und die psychiatrische Behandlung nebenher zu verbessern. Also das hätte auch ganz große Vorteile für die Versorgung in den psychiatrischen Krankenhäusern. Das wären mehrere Fliegen mit einer Klappe, was man da machen würde.
Ja, sehr nachvollziehbar. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema traumatisierende Ereignisse eingehen und da nochmal nachfragen. Werden denn traumatisierende Ereignisse bearbeitet und den betroffenen Beschäftigten Unterstützung und Hilfe angeboten oder werden Übergriffe von den Patienten oder Bewohnern eher totgeschwiegen und bagatellisiert?
Das lässt sich schwer über einen Kamm scheren. Es gibt Arbeitgeber, die da inzwischen auch gute Programme haben. Es gibt ja auch Angebote von der Berufsgenossenschaft und den Unfallkassen, zum Beispiel für so eine direkte Nachbearbeitung von Traumata, damit sich die nicht festsetzen und dann zu sehen, braucht es eine längerfristige psychiatrische oder psychosoziale Nachbearbeitung. Arbeitgeber, die ihre Fürsorgepflicht ernst nehmen und die auch ein Interesse daran haben, ihre Beschäftigten irgendwie zu behalten und auch gesund zu behalten, die gehen auf solche Angebote an, die entwickeln auch eigene Angebote, da sehen wir wirklich Fortschritte, aber es gibt halt auch immer noch Arbeitgeber, die das einfach nicht systematisch erfassen und insgesamt ist es halt so, dass die Dinge, die eine größere Umorganisation erfordern, die insbesondere Investitionen in mehr Personal und bessere bauliche Ausstattung erfordern, die fallen halt oft hinten runter, weil das dann doch irgendwie zu teuer ist. Mhm. So. Und das ist ein Problem, weil wenn man diese systematischen Ursachen nicht bekämpft, dann kann man halt ansonsten auch immer nur so Feuerwehrhilfe dann anbieten. Ne? Also es ist ja gut, wenn eine Nachsorge passiert, aber besser wäre es, der Übergriff wäre nicht passiert.
Ja. Sie haben jetzt schon mehrfach auch das Interesse und auch die Aufgaben der Unfallversicherung angesprochen. Und gibt es da von den Unfallversicherungen konkrete Handlungsempfehlungen? Gibt es konkrete Vorgaben von Unfallversicherungen auch? Oder entscheidet da jeder Verantwortliche in der Einrichtung selber, was da gemacht wird?
Also es gibt ja zahlreiche Arbeitsschutzregelungen, ne? Also DGUV-Verordnungen und Empfehlungen auch. Und es sind natürlich die Arbeitgeber in der Verantwortung, diese Empfehlungen auch umzusetzen, um ihrer Fürsorgepflicht gerecht zu werden. Wenn da nichts passiert, dann bin ich im Zweifelsfall auch als Arbeitgeber in der Haftung, wenn ich nicht Maßnahmen ergriffen habe, um Beschäftigte zu schützen. Ne, insofern sollte man das schon auch als Arbeitgeber sehr ernst nehmen. Es gibt eben auch ganz viele Unterstützungsangebote von den Unfallkassen und insbesondere auch von der BGW, von der Berufsgenossenschaft im Gesundheitswesen, zum Beispiel Gefährdungsanalysen und die Umsetzung dann zu begleiten und solche gerade zum Thema Übergriffe auch Maßnahmen zu entwickeln. Das kann man dort auch anfordern. Ne? Da kann man mit denen ins Gespräch gehen und sagen, wir wollen das hier systematisch angehen und hätten Interesse daran, dass ihr das für uns mit begleitet. So, also das sind gute Angebote und die sollte man dann auch tatsächlich wahrnehmen.
Ja, natürlich, ja.
Ja. Vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal, welchen Stellenwert hat ein gutes Deeskalationsmanagement und existieren bezüglich Dauer und Art der Schulung Empfehlungen? Wäre es zum Beispiel sinnvoll, Deeskalationstraining für alle Berufsgruppen zur regelmäßigen Pflichtschulung zu machen und diese entsprechend zu finanzieren?
Also ich meine an Stellen, wo das, wo es zu gehäuften Konfliktpotenzialen kommt, ne? Also wenn man das weiß, dann macht das schon Sinn, auf jeden Fall alle beteiligten Berufsgruppen zu schulen. Also in einem Krankenhaus nur die Pflegekräfte in der Eskalation zu schulen, ist nicht sachgerecht und ist auch unfair, weil dann diejenigen, die immer sind, die vorgeschickt werden, um die Konflikte zu entschärfen. Und also kann ja nicht sein, dass dann andere Angehörige anderer Berufsgruppen sich in ihrem Büro die Tür zumachen und sagen, macht ihr mal da draußen mit dem aggressiven Patienten. Also so stelle ich mir eine multiprofessionelle Teamarbeit nicht vor. Nee. Sondern da müssen dann schon auch alle eine Rolle drin haben und die auch wahrnehmen können, um gemeinsam als Team mit solchen Situationen umzugehen. Mir ist nicht bekannt, dass es tatsächlich eine Empfehlung gibt für die Dauer und die Länge. Aus unserer Sicht macht es natürlich schon Sinn, eine längere, auch mehrtägige Schulung in der Einarbeitung anzubieten, um den Leuten erstmal einen Begriff davon zu geben, was sind hier die Problemlagen und wie gehen wir damit um und wie funktioniert das Notfallsystem und was kann ich selber tun, und dann auch regelmäßige Auffrischungskurse zu machen. Weil das vergisst sich ja, also wie ein Erste-Hilfe-Kurs auch an anderen Stellen, sowas vergisst sich wieder und es gibt ja auch Weiterentwicklungen und die Prozesse werden vielleicht nochmal nachgeschärft und umorganisiert, das müssen alle wissen. Und es gibt vielleicht auch neue Erkenntnisse, was man gut tun kann. Insofern macht das total Sinn, das auch regelmäßig aufzufrischen.
Mhm. Ja, und Sie haben jetzt den Erste-Hilfe-Kurs angesprochen. Das gibt ja auch Bereiche, wo der schlichtweg vorgeschrieben ist. Würde das aus Ihrer Sicht auch für Deeskalationsschulungen Sinn machen, dass man da einfach eine verbindliche Vorgabe macht, wer wie lange, wie oft geschult werden muss in Deeskalation, Konfliktmanagement?
Also wir haben da noch keine offizielle Position als Gewerkschaft entwickelt, aber ich meine persönlich, dass das für die Bereiche, wo wir wissen, dass es auch aufgrund dessen, zum Beispiel in der Psychiatrie, aufgrund dessen, dass die Menschen psychisch krank sind, sozusagen, gibt es nochmal auch eine andere Wahrscheinlichkeit dafür, dass es auch mal zu solchen konfliktiven Situationen kommt. Deswegen sind die ja zum Teil da untergebracht, weil sie fremdgefährdend sind. Das sozusagen ist ja auch gar nicht sozusagen persönliches Verschulden in dem Falle, sondern das ist eben die Arbeit, die da auch gemacht wird. Und da macht es natürlich total viel Sinn, dass das auf jeden Fall in der Ausbildung auch schon mal deutlich aufgegriffen wird. Und das dann aber auch, wenn Leute anfangen, da zu arbeiten, dass dann, also aus meiner Sicht müsste das verbindlich sein, irgendwie da auch ein Deeskalationstraining und ein Training eben im Umgang mit konfliktentschärfendem Verhalten zu lernen. Das, also für die Pflegekräfte ist es super wichtig, weil die in der Ausbildung, die Ausbildung ist ja generalisiert worden und der Pflichteinsatz in der Psychiatrie ist nur noch sehr kurz. Und diejenigen, die dann dorthin kommen, haben ja nicht alle eine vertiefende Psychiatrieausbildung gemacht. Und in den paar Wochen, die die dann im Zweifelsfall auf einer psychiatrischen Station reingeschnuppert haben, da lernt man das auf jeden Fall nicht vollständig.
Ja, ja.
Also das kommt ja auch mal darauf an, auf welcher Station Sie da gelandet sind. Wenn das eine Station war, wo es eben nicht so viel konfliktives Potenzial gibt, dann waren Sie damit vielleicht gar nicht konfrontiert und dann kommen Sie auf eine psychiatrische Akutstation und da steppt der Bär.
Ja.
So, also und dann ist es natürlich super notwendig für alle Beteiligten.
Ja, ja. Ja, und da auch gleich nochmal nachgehakt, sind denn für diese Deeskalationsschulung bestimmte Mindeststandards, also wie zum Beispiel die Qualifikation der Dozenten, Dauerinhalte, Ähnliches vorgegeben oder sollte es so etwas wie Qualitätsstandards für Deeskalationsschulen überhaupt geben, aus Ihrer Sicht?
Da bräuchte man natürlich eine lange Diskussion, weil das ja sehr unterschiedliche Ansätze auch gibt. Also wir sind sehr kritisch gegenüber Ansätzen, die vor allem auf Selbstverteidigung setzen und da werden ja zum Teil auch manchmal sehr aggressive Techniken gelehrt irgendwie. Unser Verständnis ist ja schon, dass wir im Gesundheitswesen dafür da sind, irgendwie unsere Patienten gut zu versorgen und nicht irgendwie wie Berserker auf die loszugehen. Da bräuchte man schon eine gute Diskussion darüber, was sind Qualitätsstandards irgendwie. Da haben sich auch verschiedene Anbieter eben etabliert, wo man jetzt nicht sagen will, wir bevorzugen jetzt den einen oder den anderen. Im Moment ist es alles sehr freies Fluten und es ist ja noch nicht mal vorgeschrieben, dass alle das machen. Also das wäre schon mal ein Fortschritt, wenn man sagt, jetzt mal so, es muss auf jeden Fall ein einführendes, einwöchiges Deeskalationstraining geben und dann muss es irgendwie ein bis zweimal im Jahr Auffrischungstrainings mit 2 bis 3 Tagen geben, zum Beispiel, oder es muss dazu regelmäßig nochmal kurze Fortbildungen geben. Das könnte von der Form ja auch unterschiedlich sein. Und es gibt eine bestimmte Art von Zertifizierung, die bestimmte Standards vorsieht. Ich glaube, das wäre ein guter Prozess. Das würde bestimmt eine Weile dauern, bis man sich da auf was geeinigt hat. Aber das könnte die Sache natürlich schon voranbringen. Okay. Und das sollte dann natürlich auch nicht nur für psychiatrische Krankenhäuser gelten und oder für Rettungsstellen, wo das ein Thema ist, oder für andere Bereiche in Krankenhäusern und im Gesundheitswesen, auch in der Altenpflege zum Beispiel, wo das ein Thema ist, sondern auch im ambulanten und aufsuchenden Bereich. Und da müsste man vielleicht auch noch mal ein bisschen andere Konzepte entwickeln, weil da natürlich wieder eine ganz andere Situation, wenn ich zu jemandem nach Hause komme, habe ich eine ganz andere Situation, als wenn ich in meiner Einrichtung bin.
Ja, genau.
Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema auch. Ja. Und wie man da gut vorsorgen kann und Notfallsysteme entwickeln kann. Da gibt es auch Konzepte dafür, aber die müsste man nochmal gesondert umsetzen.
Ja, es ist halt ein sehr vielschichtiges Thema. Mobile Kinderpflege, Arbeit mit behinderten Menschen, dann mit alten Menschen, auch wieder eine ganz andere Problematik. Ja, das wäre schon eine große Aufgabe. Wir beschäftigen uns seit Jahren mit Gewaltintervention und Deeskalation, und das hat uns auch persönlich geprägt. Und welchen Einfluss hat die Beschäftigung mit Aggression und Gewalt auf Sie persönlich?
Also das berührt einen natürlich manchmal, wenn man solche Geschichten hört, auch sehr stark. Für mich hat das nochmal ganz stark verstärkt den Respekt und wirklich Anerkennung dessen, was in unserem Gesundheitswesen auch geleistet wird. Wenn man sich vorstellt, dass Leute auch bereit sind, wirklich jahrelang mit solchen schwierigen Situationen umzugehen und das irgendwie auch extrem, also die meisten davon kriegen es ja extrem gut hin, ne? Also und an ganz vielen Stellen werden da gesellschaftliche Konflikte im Kleinen wieder entschärft. So, das finde ich erstmal macht nochmal deutlicher, was für einen wichtigen und verantwortungsvollen Job die Kolleginnen und Kollegen da machen. Und das, ne, macht meine Überzeugung nochmal stärker, dass die eine Aufwertung verdient haben und dass die verdient haben, dass wir als Gesellschaft dieses Gesundheitssystem so ausstatten, dass die Kolleginnen und Kollegen da so gut es geht geschützt sind und gute Arbeitsbedingungen haben. Das macht eben immer wieder deutlich, sozusagen, wie der Zusammenhang ist von diesem Großen, sozusagen, wie stellen wir uns als Gesellschaft auf, wie viel Frieden organisieren wir in unserer Gesellschaft mit der ganz konkreten Arbeitsrealität, die Leute dann vor Ort vorfinden. Ne? Das macht auch, finde ich, eine ganz große gesellschaftliche Verantwortung, Konflikte nicht zu schüren und Konflikte nicht in so einer aggressiven Form irgendwie gesellschaftsfähig zu machen. Das finde ich da drin ganz wichtig. Und das macht natürlich, dass man immer wieder irgendwie auch einfach hofft, dass die Leute, mit denen ich so im Alltag zu tun habe, irgendwie in unserer gewerkschaftlichen Arbeit, dass die gut durch ihren Arbeitsalltag kommen und dass die gesund bleiben und auch gut auf sich und aufeinander aufpassen.
So finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, diese gemeinsame Verantwortung, die Sie da ansprechen, die wir haben für und miteinander. Ja, und vielleicht auch nochmal, gab es denn für Sie ganz persönlich in Ihrem Leben einen Wendepunkt, was das Thema Gewalt betrifft?
Also ein ganz persönlicher Punkt für mich war die Konfrontation mit der ersten Welle, oder es war eigentlich die erste Welle, aber mit einer Welle rechtsradikaler Gewalt Anfang der 90er Jahre, als ich die Erfahrung gemacht habe als eine Person, die deutlich politisch positioniert war und ich mich in manchen Stellen in meiner Stadt in Berlin abends nicht mehr getraut habe, über die Straße zu laufen. Ich dann gedacht habe, obwohl ich kein Geld hatte, ich nehme jetzt ein Taxi, weil ich mich hier nicht sicher fühle. Mhm. Das war so eine Konfrontation mit so einem Gewaltpotenzial, was ich bis dahin nicht kannte und was ich extrem gruselig fand. Ja. Und wo ich immer noch denke, wir müssen da als Gesellschaft ganz klare Antworten drauf finden und sehr klare rote Linien ziehen, wenn solche Dinge vorkommen. In Bezug auf das Gesundheitswesen waren das eben das, was ich vorher mal angesprochen hatte oder in der letzten Sendung, weiß schon nicht mehr, diese Erzählungen von Kolleginnen und Kollegen aus den psychiatrischen Krankenhäusern, was da alles an Vorfällen vorkommt und wie hilflos die sich manchmal auch gefühlt haben, wenn die Arbeitgeber das ignoriert haben und gesagt haben, ja, naja, dann müssen wir halt irgendwie, das kommt halt vor, da können wir jetzt auch nichts machen, wo sie ganz genau wussten, da kann man was machen. Und wo ich sehr froh bin, dass wir dann gemeinsam angefangen haben, da auch Veränderungen einzufordern.
So. Ja, das ist, da ist ja dann auch das Gerechtigkeitsgefühl sehr verletzt, wenn sowas passiert. Und ja, also Ihre Konfrontation mit Gewalt, Gewaltpotenzial war jetzt ja nur sehr indirekt, das war jetzt nicht direkt am Arbeitsplatz, hängt vielleicht schon aber damit zusammen. Und wie hat Sie das geprägt? Wie war das Leben vorher? Wie war das Leben nachher? Hat Ihnen das auch so einen Schub gegeben, zu sagen, so jetzt erst recht, jetzt setze ich mich erst recht ein für dieses Thema?
Naja, also ne, sozusagen in dieser Zeit, wo wir dann ja auch auf Demonstrationen gegangen sind gegen rechtsradikale Faschisten, so, das war auch schon manchmal ganz schön direkt irgendwie. Also ich war an verschiedenen Stellen sehr froh, dass wir irgendwie eine Polizeikette zwischen uns und einem wirklich wütenden Mob hatten. Mhm. Da war ich auch den Kolleginnen und Kollegen von der Polizei in der Situation wirklich mal sehr dankbar. Und das hat natürlich schon gemacht, dass ich gedacht habe, ich möchte nicht, dass die Gesellschaft so ist. Ich möchte nicht, dass Menschen auf der Straße rumrennen können und andere Leute angreifen, weil sie mit deren Aussehen oder mit deren Herkunft oder mit sonst irgendwas nicht einverstanden sind. Ja. Ich hatte auch eine Situation noch als Jugendliche, wo so ein paar rechtsradikale Hooligans in unsere Vereinsgaststätte reingekommen sind und gesagt haben, so, wir hauen euch jetzt alle. Und dann ist das zum Glück gelungen, das zu deeskalieren damals, weil sich da welche auch kannten aus der Schule und so. Und die sind dann wieder abgezogen, aber mit der Ansage, dann gehen wir jetzt andere Leute hauen. Und dann dachte ich, das war jetzt aber auch, also für uns eine gute Lösung, aber insgesamt keine gute Lösung. Und also ich möchte nicht, dass sowas in unserer Gesellschaft passiert. Ich glaube, das ist für alle schlecht und das kann nicht durchgehen. So, ja. Und ne, diese Übergriffe, die wir in der Psychiatrie sehen, das ist ja, das hat andere Ursachen und das kommt woanders her. Ne? Aber auch da ist es natürlich wichtig, dass wir analysieren, was sind die Ursachen davon, dass Leute so ein Konfliktpotenzial entwickeln. Das, auch dort ist es so, das müsste an ganz vielen Stellen nicht so sein. Und dann sollen wir alles tun, was wir können, damit das weniger wird.
Ja, dieses Beispiel zeigt auch nochmal den Unterschied zwischen eben Gewaltprävention und Gewaltintervention. In dem Moment, wenn man intervenieren kann, bedeutet es noch nicht eben, dass die Gewalt weg ist, sondern dass es da noch mehrere Maßnahmen im Bedarf und hier und da eben Aufklärung und eben Rahmenbedingungen. Und das finde ich nochmal, ja, sehr, sehr guter Punkt eigentlich. Und deswegen auch nochmal die letzte Frage: Was sind denn Ihre nächsten Projekte auf Ihrer Agenda?
Also eine der wichtigsten Ursachen für dieses starke Vorkommen von gewalttätigen Übergriffen in psychiatrischen Krankenhäusern ist der Personalmangel. Und insofern verknüpfen wir natürlich alles, was wir zu diesem Thema Gewalt tun, auch mit dieser Frage mehr Personal. Und also ganz konkret sind wir gerade in einer Auseinandersetzung in Berlin an den Krankenhäusern in der Charité und bei Vivantes für eine bessere Personalausstattung insgesamt in den Krankenhäusern. Und das betrifft natürlich auch die psychiatrischen Stationen und Einrichtungen. Und wir meinen, das wäre ein extrem guter Beitrag zur Gewaltvermeidung, wenn wir da eine klare Regelung finden würden für Mindestausstattung mit Personal auf diesen Stationen. Und wir arbeiten ja da auch auf der Ebene von verbindlichen Regelungen durch den gemeinsamen Bundesausschuss, die sogenannte Personalrichtlinie Psychiatrie und Psychosomatik, daran, dass die verbindlich umgesetzt wird und dass die Krankenhäuser da tatsächlich was tun müssen. Mhm. Und das klingt immer so sehr, als ob das nicht konkret wäre, aber wenn eben genügend Personal auf den Stationen ist, dann kommt es nicht zu diesen Übergriffen. Also nicht, aber weniger, deutlich weniger.
Ja, sehr gut. Das war nochmal ein sehr schönes Fazit. Herzlichen Dank, Gisela Neuenhöfer. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Das nächste Mal begrüßen wir einen weiteren spannenden Gast zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz im Podcast Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wir danken Ihnen, dass Sie als Zuhörer dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie möchten, dass wir weiterhin spannende Gäste für Sie einladen können, hinterlassen Sie eine positive Bewertung und abonnieren Sie diesen Podcast. Denn damit gelingt es uns natürlich leichter, tolle Gäste für Sie einzuladen.